Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im 3. Kapitel. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tu ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, schenk uns deinen Heiligen Geist und segne dieses Wort an unseren Herzen, dass auch wir es uns zu Herzen nehmen und Buße tun, umkehren zu deinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der dritte Advent bringt uns mit dieser Person, dem Johannes dem Täufer, immer an gewisse Grenzen. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Wahrscheinlich mussten diese Schimpfworte nur zu diesem Zweck erfunden werden, dass Johannes seine Bußpredigt an den Mann bringen konnte. Wahnsinn! Es braucht also Schimpfworte, damit es Advent wird? Wie das? Adventszeit ist Bußzeit. Buße ist Umkehr, Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Das Gesetz, das hier mit Hilfe von Schimpfwörtern verkündigt wird, benennt die Sünde der Menschen. Johannes wird so deutlich, dass die Menschen selbst ihre Sünden erkennen. Das Evangelium des Lukas ist ja quasi in einem Doppelband erschienen, zusammen mit der Apostelgeschichte. Wobei es damals wahrscheinlich noch keine Bücher waren, sondern eher Schriftrollen. Doch das hat der Heilige Geist wunderbar geordnet, weil ganz viele Dinge in diesem Doppelwerk wieder aufgenommen werden und sich dann auch gegenseitig auslegen, gegenseitig erklären. Wir haben gerade gehört, dass die Gesetzespredigt dazu führt, dass die Menschen ihre Sünde erkennen. Und das verbindet die Predigt von Johannes mit der Predigt von Petrus zum Pfingstfest. In beiden Fällen erkennen die Menschen also ihre Sünde und fragen: Was sollen wir tun? Und in beiden Fällen lautet die Antwort: Tut Buße und lasst euch taufen. Der Evangelist Lukas beschreibt das Pfingstfest und die Geschichte von Johannes dem Täufer mit so ähnlichen Worten, dass wir nur staunen können. Der Apostel Petrus sagt zum Pfingstfest: Tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünde. Und genauso heißt es auch von Johannes dem Täufer, dass er die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde predigt. Dabei ist die Taufe des Johannes doch erst ein Vorläufer auf die Taufe, die Jesus Christus einsetzt und durch die zum Pfingstfest 3000 Menschen die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Johannes bereitet die Menschen durch die Verkündigung des Wortes Gottes auf die Ankunft des Messias vor. Und bis heute ist es so. Bis heute werden im Advent die Menschen durch die Verkündigung des Wortes Gottes auf die Ankunft Jesu vorbereitet. Und das muss man sich merken. Nicht durch Schokolade, nicht durch Kerzenschein, nicht durch Adventskalender, nicht durch Weihnachtsmänner werden wir im Advent auf das Weihnachtsfest vorbereitet, sondern durch die Predigt des Wortes Gottes. Es gibt nichts, was an der Predigt des Johannes noch fehlt. Am Ende des Lukas-Evangeliums werden wieder die gleichen Worte gebraucht, wenn es um die Predigt geht, mit der die Jünger in alle Welt geschickt werden. Buße zur Vergebung der Sünden. So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Nun ist es besonders schön, dass bei Johannes dem Täufer und zum Pfingstfest alles, was zur Verkündigung des Evangeliums gesagt wird, mit der Taufe verknüpft wird. Und das nehmen wir heute zum Anlass, um uns einmal in die Taufe zu vertiefen. Wir wollen das nämlich so tun, dass wir bei Johannes dem Täufer bleiben und all das, was er zur Taufe sagt, in Verbindung setzen mit dem, was woanders in der Bibel von der Taufe gesagt wird. Wir erfahren nämlich gleich schon bei Johannes dem Täufer noch etwas weiteres, etwas ganz Entscheidendes über die Taufe. Dass die Taufe nämlich ganz eng verbunden ist mit dem Heiligen Geist. Ja, so sagt es Johannes über Jesus: Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Genau wie es an Pfingsten geschehen ist. Johannes verkündigt zwar das ganze Evangelium, indem er auf den weist, der nach ihm kommen soll. Aber seine Taufe ist noch nicht die Taufe, mit der Jesus taufen wird. Aber von dieser Taufe, von der Taufe Jesu, predigt er schon. Was gehört denn alles in die Taufe hinein, damit die Taufe zu der Taufe wird, von der wir sonst im Neuen Testament lesen? Als erstes gehört der Herr Jesus Christus selbst hinein. Der musste zuerst hineinsteigen in das Wasser und damit sagen: Ich gehe mit den Sündern den Weg der Buße. Christus selbst hat so die Taufe geheiligt. Dann kam schon am Jordan der Heilige Geist dazu, wir haben es gehört, in Gestalt einer Taube. Und schließlich das Wort des Vaters: Dies ist mein lieber Sohn. Das Entscheidende fehlte jedoch am Jordan noch, das unfassbare Geschehen, in das jeder Mensch heute, der getauft wird, hineingetauft wird. Johannes weist schon darauf hin: Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus musste erst noch sterben und auferstehen. Er musste die Vergebung der Sünde erwerben durch seinen Tod. So werden wir nun in Jesu Tod hineingetauft, damit wir ihm auch in der Auferstehung gleich werden. Ans Ziel kommt die Taufe dann zum Pfingstfest. Das Pfingstfest selbst wird ja mit dem Begriff der Taufe angekündigt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Petrus erlebt schließlich in seiner Missionstätigkeit, dass Menschen den Heiligen Geist empfangen durch seine Predigt des Evangeliums. Er muss dabei sofort an Johannes den Täufer denken. Diese Geschichte um den Cornelius wird zweimal erzählt. Einmal wird berichtet, was Petrus in seinem Kopf denkt, und einmal wird berichtet, was er dann sagt und tut. Folgendes denkt Petrus, als der Heilige Geist auf die Menschen fiel, wie er selbst berichtet. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und was hat er gesagt und getan? Er hat gesagt, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Also eine Geschichte, wo Pfingsten, die Taufe und der Heilige Geist wieder ganz dicht zusammenrücken. Die Gabe des Heiligen Geistes macht tatsächlich den Unterschied zwischen der Wassertaufe des Johannes und der Wassertaufe, mit der wir getauft werden. Man darf sich nicht irgendwelche anderen Taufen ausdenken, die völlig losgelöst sind von der Wassertaufe. Was Johannes verkündigt hat, ist also tatsächlich für uns Wirklichkeit geworden. Dazu eine letzte Geschichte, die im lukanischen Doppelwerk diesen Unterschied zwischen der Johannestaufe und der Taufe, die Jesus eingesetzt hat, nochmal wunderbar veranschaulicht, dass man nicht anders kann, als sie zu verstehen. Und zwar heißt es dann in Apostelgeschichte 19, es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Eine Antwort, die man nicht in der Konfi-Prüfung hören möchte. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und ganz interessant, was jetzt die Frage des Apostels Paulus ist. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Und so bleibt es in der Bibel immer zusammen. Lasst euch taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Oder durch Wasser und den Heiligen Geist. Oder wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Beides wird sprachlich ganz eng miteinander verbunden, fast vermischt und vertauscht. Getauft mit dem Heiligen Geist und obwohl doch mit Wasser getränkt wird und obwohl Wasser ausgegossen wird, heißt es, mit dem Geist getränkt. Und von dem Bad der Wiedergeburt, durch das Gott uns gerettet hat, heißt es, dass es ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist ist, den Gott über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Fällt euch etwas auf? Überall dort, wenn es in der Bibel um Taufe geht, dann wird regelrecht aufgezählt, was Gott alles darin tut, was er uns alles zusagt und verspricht. Ja, das gesamte Wort Gottes, Gesetz und Evangelium, Buße und Vergebung der Sünden, Christi Tod und Auferstehung und die Gabe des Heiligen Geistes wird in der Bibel mit der Taufe verbunden. Und Johannes verkündigt das schon. Doch gleichzeitig warnt Johannes nun vor falscher Sicherheit. Er fragt, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem Zorn Gottes entrinnen werdet? Nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Was hat denn jetzt Abraham mit der Taufe zu tun? Wer weiß es? Eine schwierige Frage, aber es gibt eine ganz klare Antwort. Sehr interessant. Auch Vater Abraham bleibt im Neuen Testament mit der Taufe verbunden. Galater 3 heißt es, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Also gilt die Warnung vor falscher Sicherheit auch uns. Lehnt euch nicht zurück und sagt, alles bestens, wir haben Abraham zum Vater. Bei dieser Warnung vor falscher Sicherheit muss man jedoch aufpassen, dass man nicht alles jetzt dadurch aufgibt. Denn einige kippen das ganze Wasserbad aus. Und das ist traurig, denn sie kippen nicht nur das Kind mit dem Bad aus, sondern sie kippen Gott mit dem Bad aus, indem sie sagen, Gott handelt überhaupt nicht durch die Taufe. Die Taufe ist allein ein Zeugnis unseres Glaubens, allein ein menschliches Ritual. Dabei merken diese Menschen gar nicht, wie sie dadurch Gott klein machen, weil sie an den Rand stellen, was Gott tut. Ihr Anliegen ist dabei, wie gesagt, nicht verkehrt. Sie wollen, wie auch Johannes der Täufer, nicht, dass Menschen in falsche Sicherheit geraten. Und ein zentraler evangelischer, und das heißt ein dem Evangelium gemäßer Grundsatz des Wortes Gottes, lautet ja tatsächlich, allein durch den Glauben. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das hat sich keiner ausgedacht, das sagt uns der Herr Jesus Christus. Es gibt tatsächlich einen Gegensatz zum Glauben, der überaus deutlich gemacht wird im Wort Gottes. Und dieser Gegensatz oder diese Antithese, die lautet, durch den Glauben, nicht durch Werke. Also auf eigene Kraft, auf eigene Werke zu vertrauen, das ist der Gegensatz zum Glauben. Und das heißt, ihr könnt euch nicht auf euch selbst verlassen, sondern allein auf Gott, auf Jesus Christus. Euer Heil könnt ihr euch nicht selber verdienen, sondern ihr empfangt es allein aus Gnade durch den Glauben. Wenn du nun aber merkst, dass der Gegensatz nicht mehr zwischen dem Glauben besteht und dem, was du selbst zu deinem Heil dazu tun kannst, sondern wenn dein Glaube plötzlich in Konkurrenz tritt zum Werk Gottes, wie es dir in seinem Wort verkündigt wird, dann läuft etwas falsch. Manchmal wird sogar das Heil allein aus Gnaden geleugnet. Da kommt dann sogar die Werkgerechtigkeit wieder rein und das Heil in Christus wird plötzlich wieder ganz neu abhängig von unserem eigenen Tun, wenn nämlich in diesem Sinne gesagt wird, dass das Heil in Christus abhängig ist von unserer persönlichen Entscheidung. Denn da bist du dann plötzlich wieder ganz alleine selbst verantwortlich für dein Heil. Du musst quasi machen, dass die Aussagen Gottes, die er uns in seinem Wort zusagt, dass die auch für dich erst gültig werden. Und plötzlich erlebst du, dass großer Druck aufgebaut wird. Ist dein Glaube jetzt tatsächlich groß und lebendig genug, dass du ganz gewiss sagen kannst, dass diese ganzen wunderbaren Zusagen Gottes zur Taufe jetzt auch für dich gültig sind? Wir reden hier nicht von einer theologischen Kleinigkeit. Es geht hier um die Gewissheit angesichts des Todes. Ist das, was Gott an uns getan hat, ist das, was Gott an einem Kind getan hat, so fest und gewiss, dass wir uns im Glauben darauf verlassen können? Oder aber müssen wir sagen, tja, wir wissen nicht, ob wir in den Himmel kommen. Wir hoffen mal, dass wir stark genug glauben, dass wir uns dolle genug entschieden haben, und dass da auch nichts gewackelt hat in unserem Leben. Die Gewissheit bleibt allein in dem, was Gott tut, und daran hält sich der Glaube. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir in all diesen Dingen bei Gottes Wort bleiben. Es sind wunderbare Sachen, die wir miteinander im Gespräch vertiefen können, aber wir müssen hier beim Wort Gottes bleiben und auch bei dem Sprachgebrauch des Wortes Gottes und nicht neue Sachen dazu erfinden, die dann dem Wort Gottes an anderer Stelle tatsächlich widersprechen. Denn allein im Wort Gottes hast du Gewissheit. Dein Glaube kann sich auf das verlassen, was Gott dir in seinem Wort zusagt. Und wenn dir dein Leben und deine Erfahrung das Gegenteil verkündigen, du kannst dich darauf verlassen, was Gott dir zusagt, auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Denn Gottes Wort schafft neue Wirklichkeit. Und zwar tatsächlich unabhängig von unserem Glauben. Etwa im Heiligen Abendmahl. Wenn Gott spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann ist das Wirklichkeit. Aber wer es im Unglauben empfängt, der empfängt es zum Gericht. Unabhängig von dem, was wir glauben, geschieht das, was Gott sagt. Und allein durch den Glauben empfangen wir es zu unserem Heil, durch den Glauben, der sich nämlich auf diese Zusagen Gottes verlässt. All das, was wir heute ausgehend von Johannes dem Täufer über die Taufe gehört haben, das gilt auch von deiner und meiner Taufe. Und das ist so fest und gewiss, weil Gott es eben in seinem Wort sagt. Warum hören wir das heute alles? Es ist doch Advent. Wir hören das, damit wir erkennen, Mensch, es ist doch längst Advent geworden bei uns. Auch wenn es bei uns finster sein mag. Johannes predigt von dem, was erst noch kommen wird. Aber wir haben all das längst empfangen, als wir auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft worden sind. Wir dürfen bereits in dieser neuen Wirklichkeit leben, einer neuen Wirklichkeit, die uns nicht einmal der Tod nehmen kann. Lieber Bruder, liebe Schwester, was Gott dir in der Taufe zugesagt hat, was er an dir getan hat, als er dich in der Taufe gerettet hat, darauf kann sich dein Glaube verlassen. Da findet dein Glaube festen Halt. Da findet dein Glaube reichen Trost. Ja, aber warum jetzt im Advent? Wir stehen am Beginn des neuen Kirchenjahres. Alles, was wir jetzt im nächsten halben Jahr erleben, Bußzeit, Weihnachten, Passionszeit, Ostern und Pfingsten, all das ist fest durch das Wort Gottes mit unserer Taufe verknüpft. Wir werden heute an unsere Taufe erinnert und sind eingeladen, all das, was in der Taufe geschehen ist, nun mit dem neuen Kirchenjahr nachzuvollziehen. Wie es also auch bei uns Weihnachten geworden ist. Wie wir mit in den Tod Jesu und in seine Auferstehung hineingenommen sind. Wie es auch bei uns Pfingsten geworden ist. Heute heißt das, dass wir uns die harten Worte des Johannes zu Herzen nehmen und erkennen, ja, auch unsere Taufe ist ja eine Taufe der Buße, eine Taufe der Umkehr. Und das bleibt so. Denn was bedeutet solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Da sind wir direkt bei der Bußpredigt des Johannes. Aber eines ist anders. Damals fragte Johannes, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Wir hingegen haben nun die Antwort. Jesus Christus hat uns gewiss gemacht, dass wir dem künftigen Zorn entrinnen werden. Und auch um die Früchte, die Johannes mit harten Worten einfordert. Auch um diese Früchte müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, denn Christus spricht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, wir sind tatsächlich gewiss, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gemeinsam dürfen wir darum mit allen Getauften singen, ich bin getauft in Christi Blut, das ist mein Schatz und höchstes Gut. Des tröste ich mich in aller Not, trotz sei dem Teufel, Höll und Tod. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.